Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen. Ich habe Ihnen Ashley Slater mitgebracht. Private Sunshine. Und das hier ist mein heutiger Gast.
Hörbar Rust. Heute mit
Johann von Bülow, 40. Der Schauspieler entstammt dem mecklenburgischen Uradelsgeschlecht derer von Bülow. So steht es geschrieben. Er kam jedoch in München zur Welt. Johann studiert an der Otto-Falkenberg-Schule Schauspiel und debütiert 1995 neben Franka Potente in Nach fünf im Urwald, bevor er sich dann recht konstant dem Theater verschreibt. Vor 6-7 Jahren macht es dann Puff und der wandelbare Schauspieler regiert den Bildschirm, taucht in unterschiedlichsten Produktionen auf, wird gefeiert und man fragte sich, wo war dieser Mann in all den Jahren davor? Heute jedenfalls ist er hier und wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Johann von Bülow, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Ja, herzlich willkommen nochmal hier im Studio.
Hallo.
Das ist wirklich so gewesen, vor ein paar Jahren, also so ging es mir, deswegen ist es auch ein ganz egoistischer Anlass, dich hier heute mit so viel Freude zu begrüßen. Wo warst du vorher? Denn plötzlich sah man dich in so vielen tragenden Rollen, in ganz wichtigen Nebenrollen. Auf jeden Fall warst du in den wichtigen Produktionen immer und überall dabei. Da habe ich so gedacht, das ist jetzt so ein Schauspieler, der hat seine Agentur gewechselt und wird jetzt richtig gepusht.
Das funktioniert nicht. Ich glaube, Agenturwechsel wird total überschätzt, um ehrlich zu sein. Muss ich aber auch sagen, ich bin ja seit 18 Jahren bei derselben Agentin. Nein, ich war am Theater, um ehrlich zu sein. Ich habe das aber anders empfunden. Ich habe gedacht, ich habe ja schon gedreht, als ich auf der Schauspielschule war. Und dachte so, na gut, ich spiele jetzt halt, du willst ja eigentlich Theaterschauspieler werden. Und das habe ich dann auch durchgezogen. Und dann habe ich gedacht, zum Film kann ich ja eh wieder zurück. Ich habe das eher so empfunden, nach ein paar Umwegen komme ich da wieder hin. Und dann fand ich eher, es hat echt lange gedauert, um wieder gute Rollen zu kriegen, um ehrlich zu sein.
Ja, also ich habe es anders wahrgenommen. Ich finde, dass du gleich mit so High Quality, wenn ich das so sagen darf, eingestiegen bist. Und da bist du noch heute. Also ich glaube, 2011 war so ein Jahr. Da hast du wahrscheinlich selbst nicht mehr gewusst, wo dir der Kopf steht. Auf jeden Fall sind da unglaublich viele Sachen mit dir ausgestrahlt worden. Die werden ja dann 2010 gedreht worden sein. Hm. Das wird ein stressiges Jahr für dich gewesen sein, denke ich mal.
Ich finde ja, das klingt vielleicht komisch, aber wir arbeiten ja nicht jeden Tag, um sowas zu machen. Also dieses, wenn man das vergleicht, wenn man am Theater irgendwie teilweise samstags Premiere und Montag schon wieder Proben beginnt und dann die nächsten 8 Wochen wieder ein Stück probiert, dagegen finde ich das Drehen nicht anstrengend. Das muss ich nochmal, also das vergisst man immer. Ich, selbst wenn man 6 oder 7 Sachen macht, hat man ja nicht jeden Tag gearbeitet.
So. Nö, aber man muss sich auf die Sachen vorbereiten, es gibt ja einen gewissen Vorlauf auch, man muss mit dem Team klarkommen, man muss in anderen Städten wohnen und sich da organisieren, genau. Man muss sich mit seiner Familie organisieren, das ist ja alles auch sicherlich nicht ohne. Aber wir beleuchten das Leben eines Schauspielers ja gerne von der Wiege an und so soll es auch in diesem Fall sein. Und glaubt man nur nicht, weil du aus dem Geschlecht derer von Bülow stammst. Ich kann's. Dass wir das deswegen so genau beleuchten. Das machen wir nämlich bei jedem. Gehen wir auf Kindheit und Jugend. Erstmal auf dein Geburtsdatum: 26. September 72 in München. Das ist auch der Geburtstag der GSG 9 übrigens.
Der GSG 9.
Also,
Achso, weil das war natürlich, da war das Olympia-Attentat.
Ja, genau. Und genau an deinem Geburtstag wurde die GSG 9 auch gegründet.
Geil, das wusste ich nicht.
Ja.
Okay.
Und noch ein weiterer trauriger Stichtag, auch der 26. September, aber als du 8 wurdest.
Ja, das kann ich, das war das Oktoberfest-Attentat.
Genau.
Und meine Eltern haben behauptet, man hätte es bis in den Münchner Süden gehört, den Schlag der Explosion sozusagen. Aber ich war schon im Bett, als das passiert ist natürlich. Aber das stimmt, das muss ich auch immer, ich bin ja in München da aufgewachsen, wenn ich an diesem Gedenkstein vorbeikomme, deswegen weiß ich das auch, dass das derselbe Tag war.
Mhm. Und hat man dir das am nächsten Morgen erklärt, was das alles ist? Also ich meine, ein 8-Jähriger kann das ja nur begrenzt wahrnehmen. Hast du da Feindbilder gehabt? Hast du plötzlich Angst gehabt davor, dass das...
Nee, ich habe komischerweise nie Angst gehabt, dass das... fällt mir jetzt gerade auf, weil man könnte natürlich dann damit verbinden, so... dass man nicht mehr an Orte gehen kann, wo viele Menschen sind. Aber ich habe es ja nicht erlebt. Das ist eher so nicht fassbar für ein Kind.
Das ist ja von Erwachsenen schon kaum.
Ja, ich hatte das Gefühl, das ist so, also in meiner Erinnerung war das so, darüber reden die Erwachsenen, ich weiß es nicht. Also ich hatte keinen wirklich, geschweige denn zu verstehen, was ein rechtsradikaler Einzelattentäter und das liest man ja alles dann als Erwachsener, ob das einer oder mehrere oder eine Verschwörung und all sowas war. Keine Ahnung. Aber diese GSG-9-Gründung, meine Mutter war Referentin des damaligen Kultusministers und hat die Olympiade mit vorbereitet und hat mir immer erzählt, dass sie noch in Afrika zu irgendwelchen Vorbereitungen mit mir im Bauch gewesen ist.
Ach, guck,
so, deswegen habe ich diese Olympiade immer gedacht, ja, war ich schon dabei, aber im Bauch sozusagen.
Und dein Geburtstag, der 26. September, ist ein unglaublich Fußball- und sportaffiner Tag.
Michael Ballack, aber mehr weiß ich nicht.
Gut, Karl-Heinz Kamp, Rolf Töpperwien, Rudi Zerne, Klaus Augenthaler, Uwe Bein, Dirk Anders,
nein,
Holger Stanislawski, Ralf Becker, Markus Lösch
das
und
habt ihr erfunden.
Nein.
Nein, komm.
Unglaublich.
Die haben nicht alle am 26.
Aber
September.
Alle.
Das ist ja wahr. Noch kann ich es nochmal? Nein, ich weiß nicht. Ich konnte es mir gar nicht alles merken.
Doch, das ist unglaublich viel, ja. Ja. Und an Musikern übrigens auch, Brian Ferry ist 1945, kann man sich gar nicht vorstellen, dieser alterslose Mensch. Unglaublich.
Cool.
So, du entstammst, jetzt sage ich es zum letzten Mal, es klingt einfach so toll, so steht es auch bei Wikipedia, dem mecklenburgischen Uradelsgeschlecht derer von Bülow. Das Stammhaus stand im Dorf Bülow bei Rehna.
Jetzt muss ich dazu was sagen, ich habe doch keine Ahnung davon, das ist ganz schlimm.
Mensch, da muss man sich doch mal ein bisschen mit seinen eigenen Wurzeln beschäftigen.
Das ist ja alles toll, aber...
Jetzt sagst du, es gibt 18 Familienlinien.
Ja, genau, ne? Und sowas. Aber es ist ja auch so. Ich kenne meine Eltern und deren Geschwister und diese ganzen... Also,
kennt man seine Eltern wirklich?
Ich darf jetzt nichts Falsches sagen. Nein, man kennt seine Eltern nicht wirklich. Also es gibt so viele und ich kenne die alle nicht. Vielleicht kann man es so sagen, okay? Und die heißen auch alle so und das ist toll. Und natürlich gibt es auch irgendwie in jeder Stadt eine Straße, die so heißt.
Es gibt sogar ein Gymnasium, das so heißt.
Ja, und jetzt Loriot kriegt jetzt 3 Gymnasien, glaube ich, oder sowas. Also die heißen dann Vico von Bülow-Gymnasium.
Kann da jetzt überhaupt gar nichts mehr fahren.
Da kann ich mich echt noch anstrengen, um dahin zu kommen.
Wenn du, Loriot, ich hätte geschwiegen, die ganze Sendung durch. Aber da du es jetzt angesprochen hast, um dich wichtiger zu machen, es ist ein entfernter, es ist irgendein Großonkel von dir gewesen.
Ja, das ist genauso. Den habe ich 2 oder 3 Mal in meinem Leben getroffen, als Kind einmal. Jeder Mensch stellt sich unter Onkel vor, dass das jemand ist, der am 2. Weihnachtsfeiertag kommt und man geht spazieren oder so. So ist das aber nicht, sondern es gibt Menschen, die heißen auch so und sind halt so viele. Ich keine Ahnung. Und
wie war es denn mit ihm? Hat er dir, du musstest mit den Möpsen rausgehen.
Nee, genau, nee. Nein, ich war Kind und er hat mir diese Nasenzeichnung gemacht, die er jedem gemacht hat. Und ich war bombenstolz, dass ich diese Nasenzeichnung bekomme. Und er hat immer gesagt, und das hat mich allerdings wirklich bewegt, weil er das mir nochmal in dem Telefonat, als ich dann später Filme gemacht habe und er irgendwann sozusagen auf dem Schirm hatte, da gibt es einen, der in der Öffentlichkeit arbeitet und nicht völlig am Rand ist, da hat er mir immer wieder erzählt, jedes Mal lustigerweise erzählt, dass sein Vater und sein im Krieg gefallener Bruder genauso hießen wie ich. Ich heiße nämlich, jetzt kommt noch ein dunkles Geheimnis hervor, Johann Albrecht. Und so hießen sein Vater und sein Bruder.
Und das hat er dir jedes Mal aufs Neue erzählt?
Das wirft jetzt ein schlechtes Licht auf ihn. Nein.
Nein.
Er hat das, glaube ich, weil es ihn einfach immer daran erinnert hat. Und dieser gefallene Bruder hat ihm, glaube ich, sehr viel bedeutet. Mhm. Jedenfalls merkte man das an dieser Art, wie er darüber sprach. Und genau, deswegen hat er da immer wieder von angefangen.
Warum soll man über Tote eigentlich nicht schlecht reden? Also ich meine, wahrscheinlich ist dein Großonkel wirklich jemand, über den kein Mensch auf der ganzen Welt irgendein schlechtes Wort verlieren wird. Im Gegenteil, dass unsere Währung nicht namentlich von ihm. Aber ist ja schon ein Wunder, weil jeder liebt Loriot. Jeder. Und auch die klügsten Köpfe und die tollsten Künstler. Es gibt kein Interview, in dem nicht irgendjemand mal sagt, ja, und ich wurde von Loriot beeinflusst oder die Qualität, die Loriot in den Humor gebracht hat, was ja auch stimmt. Aber warum soll man eigentlich unabhängig von deinem Onkel, über Tote nicht schlecht reden? Ist doch Quatsch, oder? Wenn die ein schlechtes Leben hatten, wenn die böse waren?
Ja, aber das ist ja hier, nein, das ist mehr so, dass man denkt, der kann das ja nicht mehr gerade rücken. Oder er kann, ne, die andere Seite muss auch gehört werden, damit es gerecht ist oder so.
Da kommt
und ich glaube, deswegen ist das so.
Da kommt der vielleicht mal Jurist dann doch noch durch.
Ach so, genau. Ja, ich wollte jetzt das lateinische Wort nicht sagen, das klingt so, ne?
Welches hättest du jetzt benutzt?
Audiatur et altera pars, so heißt das.
Das hättest
juristische
du gesagt?
Nee, hätte ich eben. Jetzt habe ich es doch gesagt, ja. So heißt es.
Sag's nochmal.
Audiatur et altera pars. Ich habe keine Ahnung, vielleicht kann man das auch noch.
Sag's nochmal.
Nee, come on.
Gut. Sixto Rodriguez hast du mitgebracht.
Ja.
Crucify Your Mind.
Genau. Es gibt diesen, wirklich, den habe ich erst vor wenigen Wochen gesehen, diesen großartigen Film über diesen Musiker, der jedem Menschen, glaube ich, also der muss einem zu Herzen gehen, der in den 1971, 72 zwei Platten gemacht hat, die von allen in der amerikanischen Musikbranche für absolut Weltklasse erachtet wurden und durch, keine Ahnung, Bad Vibes, schlechtes Schicksal, niemand wollte diese Platten kaufen. Und dieser Mann, über den es diesen Film gibt, dessen Titel mir jetzt in der Sekunde nicht einfällt, schneiden wir bitte raus. ihr habt das doch sicher irgendwo stehen, wie der Film heißt. Searching for Sugar Man.
Jetzt da ist es doch.
Genau. So, und dieser Mann ist dann wieder Bauarbeiter geworden, was er auch vorher war, und hat zwischendurch für das Bürgermeisteramt kandidiert. Und in Südafrika ist aber diese Platte in den 80er Jahren.
Also man muss dazu sagen, dass er in, wo lebt er denn?
Er lebt bis heute in, der ist irgendwo in Nordamerika, in den USA irgendwo. Ich habe zu kompliziert angefangen. Ich sage das nochmal ganz kurz. Ein Musiker hat zwei Platten gemacht, die großartig waren, kein Erfolg. Er ist wieder in der Versenkung verschwunden und hat ein normales Leben geführt. Durch Umwege ist diese Platte nach Südafrika geraten. Und in den 80er Jahren wurde der Mann, der ein Phantom geblieben ist, weil niemand wusste, wie er aussah, ein absoluter Star, so groß wie Elvis oder die Beatles. Jeder Mensch in Südafrika, der in den 80er Jahren jung war, kannte den und war so bei diesen weißen Anti-Apartheid-Leuten, so einer bestimmten Klientel, der Held. Und über ihn gingen lauter Legenden rum. Der hat sich auf der Bühne umgebracht, weil er nicht gemocht wurde, und angezündet. Und irgendwann finden drei Typen, die früher diese Musik gehört haben, raus, der lebt. Und rufen den an in den späten 90er Jahren und sagen ihm, wissen Sie eigentlich, dass Sie in Südafrika ein Star sind wie Elvis? Und der Typ sagt, das kann nicht sein. Und sie laden ihn ein und fliegen ihn rüber, und er gibt 6 Konzerte. Und sein Leben erfüllt sich sozusagen, aber er ändert nichts. Er fliegt wieder zurück und bleibt der Mensch, der er ist.
Sagen, und er arbeitet, glaube ich, auch sogar noch als Bauarbeiter oder wieder. Ne?
Das heißt, das weiß ich,
er ist
jetzt
ja
nicht.
Dann auch schon
alt. Er ist
alt.
Auch beschissen worden, weil man hat, irgendjemand muss ja die Tantiemen bekommen haben für die Platten, die in Afrika verkauft worden sind und so weiter. Aber es ist ein super, super toller Film.
Und den hören wir jetzt, Crucify Your Mind. Das war ein kurzer Song dafür, dass das Leben dieses Mannes ja schon so lange währt und hoffentlich noch lange währt. Der Schauspieler, ich war so überrascht, wir waren gerade im Gespräch, Johann von Bülow ist heute hier zu Gast. Ganz normal groß geworden in einem Reihenhaus. Am Stadtrand, kann man das vielleicht sogar sagen? Weiß ich nicht, in Pullach tatsächlich?
Nee, nicht in Pullach. Solln heißt der Stadtteil. Der Solln gehört noch zu München. Pullach ist eine eigenständige Gemeinde direkt davor. Und da war nur die Schule.
Das Gymnasium Pullach hast du aber besucht.
Genau.
Okay. Hast du Geschwister?
Eine Schwester, 4,5 Jahre jünger, Rechtsanwältin, 2 Kinder.
So kann es gerne weitergehen. Dann stell uns mal, also deine Mutter hast du uns ja schon kurz vorgestellt. Sie war Kulturreferentin, hast du gesagt?
Nein. Meine Mutter war ganz viele Sachen. Die war damals Referentin des bayerischen Kultusministers und dann wurde der Finanzminister und dann, sie hat ihm immer die Reden geschrieben und hat ihn dann am Ende so, es ist in Bayern üblich, dass man, wenn man in einem Ministerium gearbeitet hat, als Abschluss so eine Landesbankstelle bekommt, würde ich sagen. Es stimmt nicht, dass es üblich ist. Und die ist einfach mit diesem Minister immer mitgegangen und blieb am Ende ihres Lebens dann, als der dann auch nicht mehr Chef der Landesbank war. Sie war so ein bisschen die Kultusministerin der Bayerischen Landesbank dann. Sie hat immer Reden geschrieben. Wenn jemand gestorben ist, hat sie den Brief geschrieben, wenn ihr eine Rede gehalten werden musste. Eigentlich eine kreative Frau.
Und heute spielst du in einem Film mit, also nicht heute, sondern aktuell, in dem du Reden schreibst für jemanden, der hoch hinaus kommt, geht, der Erfolg hat. Aber dazu kommen wir etwas später. Und welche Kurzeinführung gibst du uns zu deinem Vater?
Mein Vater hat bei der Bank gearbeitet und hat nicht so dieses kreative Gehen, würde ich sagen. Der hat zu mir gesagt, ob ich nicht einen Buchhaltungskurs machen soll, als ich Schauspieler werden sollte. Es war dann zu Gelächter auf beiden Seiten geführt hat, ehrlich gesagt.
Auf jeden Fall scheint man in eurer Familie ja mit Geld umgehen zu können. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber habt ihr richtig so gespart? Also hat man so gesagt, okay, das Regenwasser, das nehmen wir um die...
Nein. Keine Ahnung. Meine Eltern haben nicht mit uns Kindern darüber gesprochen, würde ich sagen.
Ja, sein kann. Nein. Und musstest du dir, also hast du ordentlich Taschengeld gekriegt oder musstest du dir schon ein bisschen was dazu verdienen damals?
Ich habe bei McDonald's gejobbt.
Ach komm.
Ehrlich. Und zwar immer dienstags die Schicht von 17 bis 1 Uhr, weil mittwochs die Schule später losging. Echt. Fand ich, es war auch echt keine schlechte Schule, weil man dann plötzlich so mit Leuten, die im Hauptberuf Polizist waren, und dieses Moonlighting nennen es die Amerikaner, wenn du dann sozusagen den Zweitjob brauchst, um dir München leisten zu können und so. Das war echt nicht schlecht, so in dieser Münchner Südenwelt da. Wobei ich fand sowieso, man hat immer das Gefühl, allen anderen geht es besser und man selber muss sich immer so strecken da. Also das war eh nicht so eine...
Einmal pro Woche geht ja auch. Und was aber das mit den Polizisten, habe ich noch nicht ganz verstanden.
Na, die einfach nicht genug Geld verdient haben, um sich München leisten zu können. Also deren Beruf, deren Hauptberuf,
also, Polizist zu sein. Also du hattest einen Kollegen bei McDonald's, der Polizist war?
Ja, also man jobbt da und der hat auch gejobbt. Ja. Männer, die dann halt 15, 20 Jahre älter sind als man als Gymnasiast und einen Zweitjob brauchen, um sich das Leben leisten zu können.
Ich verstehe, ja.
So.
Das ist München.
Ja.
Nach wie vor, würde ich sagen. Das,
genau. Ja. Also wahrscheinlich braucht man inzwischen einen dritten. Würde ich jetzt vermuten.
Ja, was sagen die Amerikaner? Moonlighting.
Moonlighting. Gibt es diese geile Serie mit
der Model,
Bruce Willis.
Der Model und, ich sag immer der Model und das Schnüffler.
Der Model und das Schnüffler.
Das sage ich immer. Es wird wiederholt, immer Sonntag sehr spät.
Supergeile
bei
Serie.
Wo denn eigentlich? Bei irgendeinem Tele5 vielleicht sogar?
Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht. Aber es läuft, 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 läuft. Kiss hast du mitgebracht. Detroit Rock City.
Das war meine erste Schallplatte.
Wie alt warst du?
9 oder 8, ich weiß es nicht.
Wo kam sie her?
Ich hatte keine Ahnung von Pop oder in diesem Fall, wie man das heute unverständlicherweise noch nennen würde, Rockmusik. So. Aber ich hatte einen Typen, der mit mir in die 3. Klasse ging, Peter Köhler, wenn vielleicht hört er das ja. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Und der hatte lauter Kiss-Platten. Und diese Westen, die man damals so 1981 trug, auf denen möglichst viele Sticker drauf zu sein hatten.
Westen.
So Leder- oder Jeans-Westen. Mhm. Und cool waren die wirklich nur, wenn da also die gesamte Frontseite und möglichst auch die Rückseite voll mit diesen kleinen Buttons oder Stickers war. Und der hatte Kiss-Platten. Und ich dachte mir, der ist cool. Wenn der die Musik mag, dann muss ich die auch hören. Und ging mit meiner Mutter zum Karstadt Forstenried. Und dort, so war das damals, liebe Kinder, man musste sich in Geschäfte gehen.
Das kann hier vor allem in Warenhäusern. Mami, was ist ein Warenhaus?
Absolut, ja. Genau. Und dort gab es eine Schallplattenabteilung und ich holte diese Platte raus, auf der diese Band mit diesem geschminkten Gesicht dann war. Meine Mutter nahm diese Platte, guckte sie an und sagte, muss es wirklich diese Platte sein? Und da wusste ich erst recht, dass es geil ist. So. Es ist ganz schlimm, das ist eine Compilation, die damals sozusagen schon die Best-of-Songs der 70er Jahre vereint hat, plus zwei neue. Das habe ich erst in der Vorbereitung für diese Sendung erfahren. Und ja, aber es war meine erste Schallplatte.
Es ist okay, Gott. Es ist okay.
Radio 1. Hörbar Rust.
Es geht vergnüglich hier heute zu. Der Schauspieler Johann von Bülow ist zu Gast und ich spiele Richard Hawley, Born Under a Bad Sign. Richard Hawley, Born Under a Bad Sign. Jetzt habe ich so reingequatscht, so in die letzten Töne, was man früher ja gehasst hat. Wir haben uns, wenn man selbst aufgenommen hat, ne? vom Radio.
Genau,
ne?
Hat reingequatscht.
Wir haben uns nämlich gerade über die Geschichte der Musik unterhalten, dass man Musik heute gar nicht mehr besitzen muss, dass Leute, die um einiges jünger sind als wir, sich damit zufrieden geben, die Playlists anderer zu streamen und irgendwie...
Und nicht den Vorgang kennen, dass man freitags zwischen 18 und 19 Uhr die Schlager der Woche versucht aufzunehmen mit Kassettenrekorder.
Also ich bin froh, dass diese Zeit vorbei ist. Früher war nicht alles besser, muss ich sagen.
Weil es hat auch immer so gepfiffen. Bei manchen Liedern habe ich heute noch das Gefühl, da muss doch jetzt dieser Rückkopplungspfeif kommen. Weil der in der Aufnahme, die ich gemacht habe, einfach immer drin war.
Ach, dass man noch Übergänge so kennt von manchen Songs, wenn die dann gespielt werden. Plötzlich so aus dem Zusammenhang gerissen, hast du plötzlich im Kopf, jetzt müsste doch eigentlich Fleetwood Mac kommen.
Und das dann, war doch auf der Kassette immer so. Kassette? Okay, vertiefen wir jetzt nicht.
Aber bevor wir deine Kindheit verlassen, möchte ich noch darauf zu sprechen kommen, dass du Luxushotels nachgespielt, nachgebaut hast mit Schlümpfen, erzählt man
sich. Wo habe ich denn das erzählt? Wo habe ich denn das gesagt?
Erzählt man sich.
Keine Ahnung, wer da sowas behauptet. Nein, das stimmt. Ich fand irgendwie, das ist wahrscheinlich sozusagen so eine Abseitigkeit, ich fand Luxushotels schon immer toll. Das ist doch auch super, Entschuldigung. Man kriegt alles gemacht und es ist ein schönes Umfeld. Schöne Sachen sind schön. Wo ist das Problem? Und es waren halt Schlümpfe da, die passten besser in diese Bauklötze rein. So. Ich war 7. Come on.
Kennst du die Namen der Schlümpfe noch?
Nein, die Figuren waren austauschbar. Es ging mehr darum, dass da irgendwelche Menschen drin rumstehen mussten. Wie die hießen, meinst du?
Naja, es gab doch irgendwie Fienchenschlumpf und Trinchenschlumpf
sowas. So habe ich die nicht wahrgenommen. Die waren mehr so Sie waren ja meine Figuren so. Wie die anderen, die genannt haben, waren mir ja wohl.
Okay. Und wir haben schon festgestellt, oder ich habe schon vorhin erwähnt, du bist auf das Gymnasium Pullach gegangen.
Genau.
Ich habe mir da mal die Homepage angeguckt und die Mensa informiert, Johann. Wir beziehen unsere Fleisch- und Wurstwaren ausschließlich durch namhafte Metzger wie die Firma Magnus Bauch. Ja, man will sich dort absichern. Man will dort sagen, kein Pferdefleisch für unsere Schüler.
Aber als ich da war in den 80er Jahren, haben wir jeden Tag in der Pause Leberkäse-Semmel gegessen. Ich
aus
bin
Pony.
Nicht sicher, was in diesem Leberkäse in den 80er Jahren, als es noch nicht die Firma Magnus Bauch möglicherweise war, die Lieferung übernommen hat. Ich kann mir vorstellen, dass wir eine Menge Pferde gegessen. Nein, ich weiß es nicht.
Aber ich frage mich, wo kommen all die Pferde her? Man muss ja, wenn man durch Rumänien zum Beispiel gefahren ist, müssen da ja rechts und links des Weges überall galoppierende, schöne Herden. Also wo kommen denn all die Pferde für so viele Lasagne her oder so viel Köttbullar und so weiter.
Das ist schrecklich. Und wieso ist das billiger? Ich verstehe es nicht, aber das ist sowieso
ein Nein, da wollen wir gar nicht. Es ist auch
grauenhaft.
Das Thema ist doch auch durch irgendwie. Das ist doch gar nicht mehr aktuell.
Ja? Okay.
Ach, jetzt wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Ich habe mir dann mal eure Schulordnung durchgelesen, weil ich gerade so drin war irgendwie.
Okay.
Und natürlich muss man sich auch da anpassen. Gemäß Artikel sowieso sind im Schulgebäude und auf dem Schulgelände Mobilfunktelefone und sonstige digitale Speicher, Medien und so weiter. Sowas muss ja heutzutage benannt werden. Ne? Ist verboten, darf nicht eingeschaltet werden, sonst darf es vorübergehend einbehalten werden. Aber danach hat mich was versöhnt. Da steht dann, für eine sorgfältig gewischte, trockene Tafel und die Sauberkeit des Klassenzimmers bzw. Fachraums ist der Ordnungsdienst verantwortlich. Kreide, Schwämme und Tafellappen können beim Hausmeister geholt werden. Ist das nicht schön?
Wahnsinn, das klingt eigentlich also mehr so, als wäre es von 1912 und nicht von 2013.
Als wäre nie was passiert. Ja. Und wahrscheinlich ist es in 10 Jahren so, dass das ersatzlos gestrichen wird, weil es dann nur noch diese Touchscreen-Tafeln gibt.
Ja, genau. Das wird die Zukunft sein, ich bin sicher. Also alle Schuldirektoren, die was auf sich halten, mein Sohn wird jetzt auch irgendwann auf eine andere Schule gehen. Und diese ganzen Schulen werben damit, dass sie sagen, bei uns gibt es elektronische Tafeln. Oder jeder kriegt ein Tablet in die Hand, um darauf. So wird es auch werden wahrscheinlich, oder?
Also wenn du mich jetzt als Hobby-Zukunftsforscherin fragst, sage ich mal, ja, kann sein.
Ja, ne? Genau. Und die Zeitung wird auch irgendwann nur noch für so einen Rest von Menschen sein. Ja, es ist bitter, aber es wird so sein. Wir werden alle Inhalte auf irgendwelchen elektronischen Dingen lesen.
Und all die Bäume werden, überall Pferde, Pferde werden nicht mehr gegessen, Bäume werden nicht mehr gefällt. Ja. Es wird zurückgehen zur Natur, oder?
Okay.
Ist das nicht auch schön?
Ja, aber wenn man das da über das Gymnasium Pullach liest, dann denkt man, könnte ich sagen, es war eine harte Schule, wenn man das so.
Ja, du bist auch ein sportlicher Typ. Bist,
total.
Mit 10 Jahren hast du Skiunterricht bekommen, glaube ich.
Ne? Na, schon mit 5.
Schon mit 5?
Aber das ist normal, wenn man in München irgendwie aufwächst, finde ich. Also da sind die Berge einfach so nah. Das ist normal, dass man Skifahren lernt, finde ich.
Mit 10 war da dieses Erlebnis in der Großhahnhütte.
Ach, Rosskopfhütte.
Ja, ich wusste jetzt nicht mehr genau, wie es heißt. Rosskopfhütte, genau.
Mein Gott, das war toll.
Das war nicht toll.
Es war furchtbar natürlich. Die ist übrigens inzwischen abgebrannt, habe ich irgendwann mal gelesen. Aber Skilager war doch super. Was war
super?
Skilager.
Skilager. So mit 10. Skilager.
Ja, so nannte man das in Bayern. Skilager. Fährst du ins Skilager?
Ja. Fährst du ins Skilager? Ja.
Man war 10 und die anderen waren alle 13, 14. Ich fand es super. Ich fand die natürlich, die waren viel cooler. Und ich durfte mit den 14-jährigen Jungs in einem Zimmer sein. Alleine das war schon echt wow. Und dann, worauf spielst du jetzt an? Was kommt jetzt? Wieso? Weil irgendein Erlebnis?
Naja, was heißt irgendein Erlebnis? Aber dieses aristokratische. Ach, da kommt jetzt.
Du dieses jetzt transsexuelle Erlebnis meinst
super,
du?
Super, ja, genau, das meine ich.
Ja, ja. Also die Mädels durften dann irgendwann die Jungs auswählen oder einzelne Jungs auswählen und dann wurden die Jungs in Frauenklamotten gesteckt und eine Misswahl veranstaltet.
Ach komm.
Und es war sozusagen für einen 10-Jährigen natürlich ein unglaubliches. Die ideale Möglichkeit, Mädchen nahe zu kommen, die sozusagen schon halbe Frauen waren, mit denen, also deren, ein bisschen absurd, ne? Aber jedenfalls, ich wurde Miss Rosskopf. Ich weiß nicht, ich habe das versaut jetzt. Es ist irgendwie dahin. Aber ich war ja auch 10, ich sah aus mehr so wie
Miss
so
Miss Rosskopf, du hattest rote Haare.
Lag ja, ich hatte daran, vor allem also, noch Haare, ja. Nein, 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 also die Idee war, unverantwortlich von diesen pädagogischen Betreuern eigentlich aus heutiger Sicht, dass die Mädels die Jungs auswählen und die Jungs ziehen Mädelsklamotten an und dann wird eine Misswahl veranstaltet und ich habe gewonnen. Ja. So.
Super, davon wusste ich gar nicht, dass du es erzählt hast, ist umso besser. Ich wollte
stimmt,
auch was ganz anderes.
Mir immer, dass ich denke, ja, oh Gott, jetzt kommt's raus. Okay, ich sag's also, lieber gleich.
Ich finde das toll. Also ich meine, wer kann schon von sich sagen, welcher Mann im besten Alter mit so viel Erfolg und so viel Charisma mein kann Gott. Von sich sagen, dass er als Zehnjähriger zu einer Miss gewählt wurde?
Ja. Und trotzdem.
Lass uns mal Amanda Lear andersrum. Also Amanda Lear kann es nicht. Wer könnte es denn? Mir fällt partout niemand ein.
Nein, es gibt in jedem Bereich auch eigentlich nur einen, der in einer Zeit lang.
Nein, worauf ich anspielte, war was ganz anderes. Nämlich, dass, von Bülow wohnst du in einem Schloss? So dieses Adelsding, das dir immer so ein bisschen anhaftete.
Ja, das war mir aber so die erste Bewusstwerdung, dass das immer irgendwie so eine Art Aufmerksamkeit erregt. Weil man selber findet das ja nicht ungewöhnlich und wundert sich immer die Zuschreibungen, die die anderen machen. So, weil ich habe mich, es gibt ja so Menschen, die so einer Welt entstammen, für die hat das so eine ganz große Bedeutung, dieses ganze Drumrum. Wobei ich immer finde, das ist so wie Mitglied im Taubenzüchterverein sein oder Jäger sein. Alle so Gruppen sondern sich ab, indem sie bestimmte Regeln haben, die dann nur für Innenstehende sozusagen erkennbar sind und Außenstehende erkennt man daran, dass sie die Regeln nicht beherrschen. Und so war das nicht bei mir. Also ich habe nicht in so einer Adelsblase gelebt oder sowas. Und
wenn es nicht nach Pullach gegangen wärst, sondern nach Salem, wäre das vielleicht auch anders gelaufen.
Ja.
Also das ist ja schon zu beobachten, finde ich, obwohl Salem ja auch steht für ganz besondere sozial, wie soll ich das nennen, verantwortungsbewusstes Dazuholen und so weiter. Aber trotzdem finde ich, man merkt es Leuten dann doch echt ein bisschen an. Ich habe keine Ahnung. Also die Leute, die ich kennengelernt habe, die dort waren.
Ich kenne auch ein paar, ja. Also aber ich hab die Erfahrung gemacht, entweder reagiert man mit totaler Rebellion auf diese Systeme und verleugnet alles, woher man kommt. Dazu war das aber nicht beherrschend genug für mich in meiner Kindheit, dass ich denke, ich muss jetzt alle Brücken zerreißen und sagen, damit habe ich echt mit dem Scheiß habe ich nichts zu tun. So war nicht notwendig. Das Wort normal ist so unerträglich, aber
warum? Nein, das Wort authentisch ist inzwischen unerträglich, aber normal ist
ja,
normal.
Ja, authentisch kann ja auch keine, also noch schwieriger ist Authentizität auszusprechen, da scheitern die schon
was. So, schau, was wir mit, oh, das ist schön, das passt jetzt super, das Spider-Murphy-Gang.
Genau, das ist doch normal.
Rock'n'Roll Rendezvous.
Ja, geiler Song.
Einfach hören?
Einfach hören.
Okay.
Auch in Berlin.
Haben's mitgepfiffen. Rock'n'Roll Rendezvous, die Spider-Murphy-Gang. Und zu Gast ist heute der Schauspieler Johann von Bülow. Wenn Sie jetzt erst einschalten und sich denken, oh Mann, ärgerlich. Der Anfang der Sendung war bestimmt auch ganz lustig. Dann können Sie den nachhören als Podcast. Der wird spätestens in 2 oder 3 Tagen wird er bei Radio 1 bereitstehen. Und da können Sie sich auch die Sendungen der vergangenen 51 Wochen einfach so runterladen oder einfach so am Rechner anhören. Du hattest einen Onkel in Berlin, vielleicht hast du ihn auch noch, der in der ständigen Vertretung arbeitete. Der war Diplomat.
Genau. Und 1988 durfte ich den besuchen, Ostern. Und es gibt ja so Sachen, die so manche Dinge, die man im Leben erlebt hat, da merkt man sich komischerweise bis heute jeden Tag von dieser Woche, die man da verbracht hat. Das war ein Studienfreund von meinem Vater und der war irgendwie arbeitete an der ständigen Vertretung, also er war nicht der sozusagen Botschafter durfte man das ja nicht nennen, weil es war ja kein Ausland, es ist ja sozusagen diese komplizierte Konstruktion gewesen. Und es war eine Reise, ein entfernteres Land hätte es nicht geben können für einen Münchner 1988, als nach Ost-Berlin zu fahren. Also dagegen ist, glaube ich, Japan ein viel vergleichbareres Land gewesen. Ja.
Der war so kultiviert, das war...
Ach so,
das
der
war
Onkel, so ein, ja, der ja. Onkel, ja, der sowieso, also der war einfach... Ja, der war so ein Vorbild für mich in der Hinsicht, dass ich dachte, diese Internationalität, der hat eine amerikanische Frau, die so toll Deutsch mit amerikanischem Akzent spricht.
Hat sie auch so gebacken für euch damals, bestimmt so crazy Sachen gebacken?
Das weiß ich nicht mehr, ob sie so, also jedenfalls, sie klang, ich mochte diesen Sound von diesem Deutsch, den sie noch heute spricht, immer so. Und ich fand den einfach so einen internationalen Menschen, so würde ich das sagen.
Ja.
So. Und das hat mich, deswegen wollte ich auch gerne eine Zeit lang Diplomat werden. Vielleicht auch aus so einer naiven Vorstellung heraus, dass man so eine Frage, also wenn man älter wird, stellt man fest, ich glaube, es ist ein sehr unfreier Beruf. Also bis auf ganz wenige, die das schaffen, sich in dieser Unfreiheit trotzdem frei zu verhalten. Aber man muss immer so Dinge machen, die andere einem sagen und sich an so bestimmte Regeln halten. Das hätte mir nicht so gefallen. Aber die Idee, alle 4 Jahre woanders auf der Welt zu leben, die finde ich toll. Und ich glaube auch bis heute, dass das mit Menschen was macht, die im Ausland gelebt haben, im Verhältnis zu denen, die das nie getan haben.
Bestimmt. Ja, bestimmt. Du hast eine Zeit lang aufgrund dieser Begegnung, glaube ich, erwogen, Jura und Geschichte zu studieren, eben um auf, glaube ich, auf diese, und wolltest auf diese Diplomatenschule gehen?
Ja, das ist, aber ja, ich habe dann einfach so geguckt, was muss man denn machen, damit man Diplomat wird? Und dann habe ich mir das so gedacht, genau.
Zum Thema Jura ist mir noch was aufgefallen in einem Interview, weil du mal für die Anwälte, diese tolle Serie, die ja ursprünglich für RTL produziert wurde und dann in der ARD verstrahlt wurde, wenn man so will, leider super, tolle Kritiken, hat nicht funktioniert. Da hast du einen Strafverteidiger gespielt, einen Anwalt, und hast in der Vorbereitung einen bekannten Anwalt in Düsseldorf getroffen.
Genau, ich habe jemanden angerufen, der auch Anwalt ist, aber der war so Wirtschaftsanwalt, das war jetzt nicht so ergiebig für den Strafverteidiger. Er hat gesagt, kennst du nicht so einen richtig harten Hund? Und damals habe ich noch in Düsseldorf gelebt. Ich habe gesagt, das muss aber in der Stadt sein, in der ich lebe. Ich kann jetzt nicht immer woanders hinfahren, um dann den zu besuchen. Und das ist Nikolai Mamegani, ein wirklich lustiger Typ, muss ich sagen. Nikolai, wenn er das jemals hört. Und der hat mich herzlich aufgenommen und hat mich mit in Knast genommen, in U-Haft, und hat mir so Anwaltsalltag gezeigt. Und normalerweise, muss ich dazu sagen, glaube ich an dieses ganze Schauspieler fahren mit im Polizeiauto, um Polizeialltag kennenzulernen, überhaupt nichts. Ich finde, das nützt überhaupt nichts für die Verbesserung der Rolle. Aber da habe ich mir gedacht, ich finde, hat immer so was Angeberhaftes.
Das muss doch nicht kommuniziert werden.
Als ob man irgendwie wirklich, außerdem geht es ja nicht darum, das zu tun, was in der Wirklichkeit passiert. Das ist ja häufig gar nicht so interessant wie das, was gute Fiktion ausmacht. Gute Fiktion ist ja auch immer dramaturgisch gesteuert und auf so Spannungspunkte zu. Und Figuren sind auch nicht das echte Leben. Und es geht, vielleicht kann man sich so sein Hirn anfüllen mit Fantasie. Und so war das auch mit Nikolai, dass man manchmal gedacht hat, wow, so hart seid ihr drauf. Also Strafverteidiger, habe ich festgestellt, ist echt, ich glaube, sehr amüsanter und unterhaltsamer Beruf, weil man einfach so bekloppte Sachen erlebt. Aber auch
es ist ernüchternd, denn was ich über diesen Ausflug gelesen habe, war das Zitat. Er sagte dir, vergiss alles, was du dir vorgestellt hast von heroischem Gutmenschentum und so. Was wir hier machen, ist ein Geschäft. Wir hauen die Bösen raus.
Ja, und so habe ich das auch erlebt.
Scheiße. Ja. Du kannst doch nicht laufen. Ein guter, also ich immer wieder
komme. Auch
ich
die hier. Bösen, aber auch die Bösen brauchen ja einen, der sie raushaut. Also das ist, oder?
Ja, am liebsten würde ich darauf antworten, nein.
Ja, aber das ist ein schönes, hohes Wort, aber das ist recht.
Jetzt wieder irgendwas kommt, sag es nochmal auf
Latein. Nee, ich habe nichts, das war's, mehr kommt da nicht.
Publius est, rusticus est, Latinum, sowas.
Genau, mater clamat, ubi est pater. Nein, doch, das finde ich, das ist so, das ist Rechtsstaat. Jeder Böse braucht einen, der ihm zur Seite gestellt wird.
Ja, aber vom Prinz, das weiß ich ja. Nur ist es nicht, es kann doch nicht sein, dass jemand, von dem der Anwalt weiß, dass er im Unrecht ist, dass der rausgehauen wird, weil die Gegenseite, die im Recht ist und frei von Schuld, nicht so einen harten Hund als Anwalt hat.
Also die Gegenseite ist ja bei den Strafverteidigern hauptsächlich der Staat.
Der Staat, okay.
So, ne?
Es gut, ist, aber das
aber
Prinzip,
dann natürlich in der Folge auch möglicherweise Opfer und so weiter. Natürlich ist das hart. Aber es ist doch ganz interessant, das zu erfahren. Also ich finde, das sind dann wiederum die angenehmen Gelegenheiten. Ich finde, wir Schauspieler haben immer die Chance, so Buchdeckelwissen anzusammeln. Wir wissen nicht so richtig, aber von jedem immer so ein bisschen was. Und eine Erfahrung war eben festzustellen, guck mal, so findet Gericht statt. Und wer jemals dieses Buch von Remzmar gelesen hat über seinen Prozess, hat auch schnell verstanden, dass Recht und Gerechtigkeit zwei vollkommen unterschiedliche Dinge sind, zum Beispiel.
Also war das im Grunde doch das Plädoyer fürs Mitfahren im Streifenwagen. Eben nicht das Buchdeckelwissen.
Ja, also aber das kann sich ja mischen. Also manchmal passt das ja auf einem Buchdeckel, was bei einer Streifenfahrt rauskommt.
Sexy Motherfucker.
Oh. Schauspielschule. Jeden Morgen zum Körpertraining dieses Lied.
Körpertraining heißt,
wir hatten von Montag bis Freitag immer von 9 bis 11 irgendwie Tanzen, Akrobatik oder Aikido. Und bei Tanzen war im Aufwärmprogramm dieser Song. Frühe 90er.
1. Hörbar Rust.
Und wenn Sie, liebe Freunde da draußen, glauben, nur meine Gäste können gestrig, haben Sie sich getäuscht, denn ich habe die Simple Minds mitgebracht. Alive and Kicking. Alive and Kicking, Simple Minds, was dieser Song an Erinnerungen in uns auslöst. Wahnsinn, Johann von Bülow ist hier zu Gast. Und wenn Sie gehört hätten, worüber wir hier gerade gesprochen haben, über dies und das aus der Vergangenheit.
Tja, dann wüssten Sie jetzt alles dann über Ihre Gastgeberin.
Ach, das ist alles gar nicht so spannend gewesen. Interessanter ist ja, dass es dein Deutschlehrer Herr Wädchen war, der etwas in dir und auch noch in anderen geweckt zu haben scheint. Mhm. Der hat was mit euch in der Schule inszeniert.
Der kam, ich weiß gar nicht, der muss unter 30 gewesen sein und da waren wir irgendwie so 11 oder so 6. Klasse irgendwie und waren so die schlimmste Klasse der Schule und dann kam dieser jüngste Lehrer und bekam uns als Klassenlehrer und hat sofort gewusst, mit denen muss ich irgendwie, die muss ich spielen lassen oder so. Und dann hat er mit uns Schultheater gemacht. Erst so blöde Sketche und dann irgendwann Commedia dell'arte, was wir eigentlich ganz furchtbar fanden. Wieso mussten wir jetzt mit Masken so komische, da stand er aber drauf, war aber wurscht, weil es war alles gut, was er an Energie umlenken konnte. Und daraus wurde so eine Theater-AG, die dann wirklich Shakespeare-Aufführungen und sowas, also wir wuchsen mit dem in diese Aufgaben rein. Und ich glaube, 5 Leute aus dieser Theater-AG sind Schauspieler geworden und davon ist einer heute, der ist Filmregisseur. 2 sind Filmregisseure geworden und 2 von den Schauspielkollegen arbeiten auch noch als Schauspieler und ich. Und dann noch eine 6. Also es ist eine erstaunlich hohe Zahl von Leuten, die durch diesen Menschen zu diesem Beruf gekommen sind.
Und hast du, als du merkst, dass das funktioniert und es macht dir Spaß, gleich das Gefühl gehabt, das könnte für dich eine berufliche Option sein?
Ehrlich gesagt, nein. Ich habe auch immer so ein schlechtes Gewissen, wenn die Leute fragen oder wenn man andere so sagen hört, ich wusste schon, als ich 3 war, ich wollte Schauspielerin werden.
Das ist mir suspekt.
Denke ich mir immer daran, denke ich mir immer, scheiße, das wollte ich gar nicht mit 3. Weiß ich nicht, wieso. So, und nein, um ehrlich zu sein, war, aber vielleicht ist das so typisch Schauspieler, ich bin ein Gefäß und fülle was rein und dann werde ich was. Nee, irgendwie kam mal ein anderer Lehrer, ein Englischlehrer, der auch heute diese Theater-AG übrigens, dieser Schule macht, die es immer noch gibt, Herr Binger, und sagte zu mir, hast du nicht mal drüber nachgedacht, das als Beruf zu machen? Und erst als der kam, also ein anderer, nicht der betreuende Lehrer, sondern ein anderer und das von außen sagte, hat mir das offensichtlich so geschmeichelt, dass ich gesagt habe, echt? Naja, gut, dann probiere ich es mal.
Gut, und dann hast du dich an der Otto-Falkenberg-Schule beworben. Bist du gleich im ersten Anlauf genommen worden als Schauspieler oder musstest du 2-3 Mal antreten?
Also da ist auch wieder so, wenn man auf Menschen trifft, ne? Es gab, oder Gott sei Dank gibt es sie noch, Helga Engel ist eine Lehrerin gewesen damals an der Falkenberg-Schule, inzwischen unterrichtet sie nicht mehr da. Der ich eigentlich überhaupt verdanke, dass ich Schauspieler geworden bin. Denn ich war 19, ich hatte keine Ahnung, wie man sowas macht und habe ein Stück von Beckett, der Endspiel, da gibt es eine Figur, der heißt Ham, der ist 90, blind und im Rollstuhl. Also ungefähr die beste Rolle, die man als 19-Jähriger vorsprechen kann. Aber so typisch, so gymnasialhaft habe ich also diese ganzen Stücke, die wir so im Deutschleistungskurs hatten, hauptsächlich danach durchforstet, wo lange Monologe sind. Und lange Monologe waren an sich schon cool. Und dass das natürlich totaler Bullshit war. Und dass diese Frau, man muss es wirklich sagen, als Einzige hinter diesem kompletten Unsinn, den ich da vorgesprochen habe, erkannt hat, dass da so etwas Ähnliches wie eine Begabung vorhanden sein muss und nicht müde wurde, diese Aufnahmeprüfung an diesen Schauspielschulen gehen über so Runden und nicht müde wurde, gegen alle Widerstände des restlichen Lehrerkörpers dieses Instituts zu sagen, doch, der ist begabt. Jetzt sieht man nicht, ich weiß, aber ohne Scheiß. Und außerdem ist sie eine ganz tolle Lehrerin und ich habe eigentlich fast alles, was ich kann, von der gelernt.
Hast du denn nach dem Abitur gar nicht Zivildienst gemacht oder Bundeswehr?
Nee, das war irgendwie 1991, als ich gemustert wurde und da kam die NVA, musste in die Bundeswehr integriert werden und die hatten, glaube ich, 300.000 Mann zu viel. Ich glaube, aus meinem Jahrgang sind 60% ausgemustert worden.
Und wärst du zum Bund gegangen oder hättest du Zivildienst gemacht? Hast du dir darüber Gedanken gemacht?
Ich glaube, damals jetzt kommt wieder diese Diplomatennummer, habe ich gedacht, nee, wenn bunt, dann richtig. Zwar, ich würde es heute nicht mehr so machen, ich sage es gleich dazu. Da hatte ich dann diese idiotische Idee, dann auch 2 Jahre zu machen und Offizier, damit man irgendwie was davon hat. Der Gedanke war so, bevor du da einfach nur durchgeschleppt wirst, dann machst du was draus. So, Gott, bin ich froh, dass ich nicht das machen musste.
Was haben wir denn hier? Element of Crime. Das alles kommt mit...
Ja, ziemlich wahrer Song, finde ich so. Also wenn man schon ein paar Mal verliebt und entliebt gewesen ist.
Na dann so. Achten wir da jetzt besonders gut drauf. Radio 1, die Hörbarust heute mit dem Schauspieler Johann von Bülow, der 1992 bis 95 in München an der Otto-Falkenberg-Schule studiert, Schauspieler wird. Damals ist München noch die Number One Filmstadt. Mhm. Es glitzert, der Asphalt glitzert.
Ja.
Koks überall, Drinks, tolle barbusige Frauen. Damals hat es noch richtig geschnackselt dort.
Wahnsinn. Nein, was lustig ist, uns haben die Lehrer immer erzählt, wenn ihr wüsstet, was wir in diesen Umkleideräumen, als wir Schüler waren, alles schon gemacht haben. Und wir haben damals schon gewusst, das stimmt nicht. Das sind alles Lügen, die uns erzählt werden, damit wir denken, so, oh Gott, wie kommen wir da jemals ran?
Wie bist du denn jemals rangekommen an deine erste Filmrolle? 1995 nach 5 im Urwald mit Franka Potente.
Wir haben so ein, die Schule machte so eine Aufführung, die da im Theater gezeigt wurde. Das gehörte sozusagen mit zum Programm. Und die ganzen Caster, also diese Besetzungsmenschen, saßen eben damals in München und noch nicht in Berlin und haben sich natürlich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, den neue Frischfleisch auf dem Markt anzugucken. Und ich hatte das Glück, eine schöne Rolle zu haben. Und dann haben sie mich zum Casting dafür eingeladen.
Danach kam gleich der nächste Film, glaube ich, und Morgen fängt das Leben an. Den habe ich aber, glaube ich, nicht gesehen. Kannst du mir da nochmal einen Satz zu sagen?
Es war so ein Coming-of-Age-Film von Anno Saul. Ich glaube, das war auch sein erster Langfilm, so ein Fernsehfilm damals, um so eine Clique von Abiturienten. Und es geht um diese Zeit, wenn das Abitur gerade geschrieben ist, aber das, was danach kommt, noch nicht richtig angefangen hat. Mhm. Diese Art Zwischenphase zu erzählen. Sehr, ich finde, das ist ein sehr schöner, gelungener Film. Wir sehen alle unglaublich aus. Das Lustige ist ja, wenn man heute diese Filme von 1995 anguckt.
Dann denkt man, das sind die 80er, oder?
Dann denkt man, das ist 1981
absolut
gedreht.
Absolut.
Und woran liegt das?
Ich weiß es nicht.
Weil wir waren dabei.
Absolut.
Und wir haben uns nicht gefühlt wie 1981.
Und wir haben 1995 noch gedacht, oh Gott, die 80er waren ja hässlich.
Oder?
Und trotzdem sah man in der Zeit offenbar so aus. Ich verstehe das auch nicht.
Aber wieso geht das, wieso überlagert sich das so, dass das alles so zusammengestaucht wird immer weiter am Ende? Also 1981 und 1995 ist eins. Ging mir neulich auch so, als ich so einen alten Tatort mit hier Manfred Krug gesehen habe, dass ich dachte, mein Gott, haben die so früh schon diese Dinge gedreht? Dann gucke ich, von wann der ist. Ja, 90er.
Damals war ja auch die Kolorierung kommt mir anders vor. Ne? Also so diese älteren Tatorte.
Es sah rotstichig
absolut,
aus.
Total
alles
rotstichig.
Man weiß, 90er rot.
Und nur das Königsblau hat manchmal durchgekommen. Das ehrliche 80er Königsblau, das sich irgendwie immer durchgesetzt hat. So, und dann hast du schon verschiedene Jobs fürs Kino und fürs Fernsehen gehabt, aber du bist erstmal Theaterschauspieler geblieben. Erstes Engagement 96 bis 98 am Staatstheater Mainz. 98 ging es nach Zürich.
Ja, bis jetzt stimmt alles, richtig? Weiter.
Das kannst du für ein Arsch sein. 2000 bis 2004 Schauspielhaus Bochum. Da gehen wir mal rein. Mandy, das Musical, das kann ja wohl nicht wahr sein.
Ja.
Unter der Regie von Helge Schneider, Dr. Helge Schneider.
Doktor.
Hast du, was war denn da los?
Ich habe zunächst gedacht, unser Intendant versucht, sich irgendwie an das Ruhrgebietspublikum anzubiedern, indem er Helge Schneider ins Theater holt und gesagt hat, der hat überhaupt keinen Bock, da mitzuspielen. Und als ich dann auch noch erfuhr, du spielst nicht eine von den Hauptrollen, sondern du spielst 4 oder 5 verschiedene Figuren, habe ich gedacht, na danke, echt, scheiß Engagement und so. Aber es war eine der lustigsten Probenzeiten überhaupt und wir haben diese Aufführung geliebt und 50 Mal gespielt. Und das schönste Gastspiel meines Lebens war damit in Berlin in der Volksbühne, ich weiß nicht, 2003 oder wann, oder 2004, 4 Vorstellungen ausverkauft, die Leute auf den Treppen gesessen. Wir haben das geliebt. Auftritt, Lacher, es war... Und man konnte von Helge alles lernen. Helge hat uns seinen Humor eigentlich zur Verfügung gestellt. Er hat ja was gemacht, was er sonst im Theater noch nie gemacht hat, nämlich Regie geführt und nicht mitgespielt hat. Und er hat gesagt, macht mal. Und hat gesagt, macht mal, wie ihr denkt. Und hat irgendwie eine Atmosphäre geschafft, in der wir das Gefühl hatten, wir können so, wie wir seinen Humor wahrnehmen, spielen. So. Mhm. Und unter anderem gab es eben, darauf ziehst du jetzt wahrscheinlich ab, das Pausenpolizeihähnchen.
Natürlich.
Ja, das war, eine Kostümassistentin hatte damals für die Szene Schlachtplatte, verschiedene Tiere saßen da, mir ein nicht mehr in Verwendung befindliches Brathähnchenkostüm, was ich in eine andere Aufführung sollte. Und sie hatte gesagt, das ziehst doch du an, Johann. Und natürlich habe ich das sofort angezogen, ist ja klar, weil ich meine, hey. Und dann haben wir aber schnell festgestellt, wenn wir diese Szene mit mir in diesem Kostüm spielen, dann ist es ausgeschlossen, dass irgendjemand auf den Dialog achtet, weil dieses Kostüm hatte etwas so gleichzeitig unfassbar Obszönes. Und ich saß halt, ich musste nur da sein. Also, aber wann hast du das schon als Schauspieler? Dann haben Helge und ich beschlossen, das geht nicht, das macht die Szene kaputt, aber das Kostüm darf nicht sterben. Und dann bekam ich, Traum jedes Schauspielers, ich meine, ich musste 4 verschiedene Rollen spielen, das war undankbar, einen einzelnen Auftritt vor der Pause, in dem ich einfach 3 Minuten die Bühne alleine hatte. Und dabei schloss sich nur langsam der Vorhang und ich bin eigentlich nur über die Bühne gelaufen und habe Pause gesagt. Und man muss dazu sagen, ich hatte noch eine Sonnenbrille und eine Polizeimütze auf. Und der Dramaturg hat die Rollenbeschreibung, das Pausenpolizeihähnchen, erfunden.
Johann, ich wusste nichts darüber übrigens. Du musst dringend mit deiner Agentin sprechen, du brauchst so ein Coaching, weil du jetzt schon die zweite Geschichte freiwillig hergibst, die ich gar nicht, da wäre ich gar nicht reingegangen. Pausenpolizeihähnchen habe ich...
Kann man auf YouTube gucken.
Ach, wirklich?
Mhm. Also ich glaube nicht unter dem Schlagwort Pausenpolizeihähnchen, aber solange, mal ist das online, mal ist es wieder weg.
Aber jetzt kommt so ein ganz anderer Verdacht, drängt sich auf, dass du, wenn du jetzt sogar schon den mündlichen Link dazu gibst, dann schämst du dich dafür ja auch gar nicht. Und das hat so eine gewisse Ähnlichkeit, eine Parallele, um es klüger zu formulieren, zu dieser Geschichte mit der... anderen Kostümierung mit 10. Vielleicht ist da ja so eine...
Jetzt kommt da, oh, das endet schlimm. Am Ende von, oh, scheiße.
Du hast doch zu deinem 40. Geburtstag eine Party gefeiert. Hast du dich da auch irgendwie kostümiert?
Nee, sah ich aus wie immer.
Hast du dich jemals zu Fasching oder Karneval kostümiert?
Nein, Schauspieler brauchen sie doch nicht. Also für uns ist, doch, ja,
du bist
mit
doch
meinem
auch
Kind
privat,
im Rheinland
Mensch.
Mal.
So, ach,
ja,
guck mal, und als
natürlich.
Was bist du da gegangen?
Weiß ich nicht mehr, so wenig verkleidet, wie es geht, um ehrlich zu sein. Weil ich weiß noch, wie ich mal in München auch in der Kantine des Theaters saß als Schauspielschüler und wir sitzen dann in unseren Kostümen wie jeden Tag für die Aufführung und draußen sind halt 2 Tage auch alle anderen kostümiert. Da wurde mir das so klar. Ich meine, hey, wir machen das ganze Jahr. Alleine die Stunden, die wir im Leben addiert damit verbringen, Kostüm an, Kostüm aus, Kostümwechsel.
Ja, aber ihr habt ja normale Hosen an und nicht immer Hähnchen Hotdog, also so ein Hotdog-Kostüm. Würde dir bestimmt auch super, super stehen.
Also an dem Abend war noch sonst Polizist, Porsche-Verkäufer und
deine
das Schaf Dolly.
Und was hast du
bei
als...
Bei Helge an dem Abend.
Achso. Und der Porsche-Verkäufer ist ja einfach.
Porsche-Verkäufer?
Dicke Uhr, dicke dann Uhr so eine Abitus-Brille.
Geschmackloses Hemd und ein Abitus. Kommt der Sache ungefähr relativ nahe. Weil vielleicht solltest du Kostümbildnerin werden.
Vielleicht bin ich Kostümbildnerin. Ja. Deine Frau ist Bühnenbildnerin, ne?
Ja, genau.
Katrin. Ihr
genau.
habt euch in Bochum kennengelernt.
Genau.
Ja, aber mehr möchte ich jetzt auch echt nicht über sie sagen. Okay, ja. So hast du nämlich gerade geguckt. Ich nehme nur vorweg, liebe Zuhörer, falls sie noch da sind, was er gleich gesagt hätte. Sowas mag aber keiner gerne hören. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Ja?
Willst du mir das Gefühl geben, ich wäre zu sehr in dich gedrungen?
Ich habe überhaupt nichts. Ich meine, das hast du dich, finde ich, verraten, weil alles, was ich wollte nichts von dir sagen.
Ich brauche ihren Hammer nicht.
Was du gerade sogar
gesagt hast. Das ist Paul Watzlawick. Ja. Alicia Keys hast du mitgebracht. This girl is on fire.
Passt doch.
Zu Katrin.
Kann man doch besser nicht sagen.
Okay, wir hören das. She's just a girl and she's on fire.
Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur letzten halben Stunde mit dem Schauspieler Johann von Bülow. Und wenn Sie sich jetzt sagen, Mensch, Johann von Bülow, den sehe ich zwar ständig in so tollen Filmen, aber kann es nicht sein, dass ich den neulich auch auf dem Gardasee mal gesehen habe?
Neulich am Gardasee, meine Damen und Herren. Unsere beliebte Serie. Was?
Hinter vollen Segeln hieß der Film.
Ach, genau.
Das ist also deine
der Ferienarzt am Gardasee ist, glaube ich, mal so eine...
Schlag das bloß nicht vor. Nein, also, das wird dann schneller umgesetzt, als man denkt.
Ich kann da nichts dafür, das liegt an meiner Frau. Die hat ein Segelboot und das klingt jetzt so wahnsinnig mondän. Es handelt sich um so eine Plastikschale mit...
Hallo, nicht gleich so relativieren. Lass uns doch auch mal ein bisschen... Sprich doch von dem alten Holz. Sprich doch davon, wie schön es sich anfühlt.
Aber es ist nicht so, sondern das ist ein Sportgerät. Das ist eigentlich ein erweitertes Surfbrett mit sehr viel Segelfläche, was... arschschnell ist, wenn man es richtig fährt. Und es ist ziemlich schwierig, das zu fahren. Und alle Freunde, die uns da besuchen. Und wir kommen da einmal im Jahr hin und fahren das Ding 5 Tage. Und sonst liegt es da. Und es ist ein Wunder, dass es ein Jahr später immer noch da liegt und die Folie, die es zudeckt, noch nicht komplett verrottet ist. So muss man sich das eher vorstellen. Es ist ein Sportgerät, ein anspruchsvolles Sportgerät.
Ihr Schauspieler habt doch 1000 Connections. Wieso überraschte denn Katrin nicht mal damit, dass du, dass du dir so einen Tieflader leihst und mit einem anderen Schauspieler, der gerade nichts zu tun hat, mal dahin fährst, die Folie abnimmst, dass die Jolle auflädst.
Es ist keine Jolle.
Doch. Ich bin erstaunt, dass du dich da so auskennst.
Ja, ich auch, das ist stimmt. Und fährst das Ding hier mal zum Wannsee.
Das Problem ist, hier gibt es nicht den Wind, den man braucht, um das Ding zu fahren. Und wenn, dann ist es schlecht Wetterwind. Der Vorteil des Gardasees ist, da ist Thermik. Das heißt, morgens kommt, oh Gott, jetzt werde ich es bestimmt falsch sagen. Also jedenfalls morgens kommt der Wind wegen der Hitze aus der einen und nachmittags in die andere Richtung. Ja? Und alle weiteren Fragen auf der Homepage von Ferienarzt am Gardasee. Nein, das ist keine Ahnung, da ist gleichmäßiger Wind, den man braucht, um so ein wackeliges Ding zu fahren. Denn im Gegensatz zu einem Katamaran, der ja 2 Rümpfe hat, hat dieses Ding einen Rumpf. Und es ist mehr so wie Katamaranfahren, aber viel anspruchsvoller, weil es kann umkippen. Und
warum macht man es denn dann?
Weil es so ein bisschen...
Es ist anstrengend und es kann
umkippen.
Nein,
es ist ein totaler Adrenalinrausch. Wenn das fährt, und zwar richtig schnell fährt, und man nennt es so Downwind-Kurs, dann kommt die Spitze aus dem Wasser raus und es macht so ein Geräusch, das klingt ungefähr so... Und dieses Gefühl, wenn du aus nur Wind und Geschicklichkeitskraft so ein Tempo kriegst, ist einfach unschlagbar. Allerdings bin ich nur sozusagen der Vorschoter. Das ist der Typ, der sich darum kümmert, dass das Segel getrimmt ist, und hänge im Trapez und meine Frau steuert. Also das ist...
Hast du den Mastbaum schon mal abgekriegt? Nee, wie heißt das Ding, das so umschlägt? es hängt am Mastbaum. Es ist
ja,
das,
ein Baum ist halt das Ding, was umschlagen kann. Nee, habe ich noch nicht. Aber es gibt eben so einen riesigen Genaker, das ist auch noch ein anderes Wort als Spinnaker, so eine Art Vorsegel mit 40, also mit 20 Quadratmetern oder sowas. Und das kann sich vertüdeln. So.
Vertüdeln ist schön norddeutsch, das verstehe ich. Das heißt, um dieses Thema abzuschließen, das ist jetzt nicht, ach komm Katrin, mach mal einen schönen, wir machen jetzt mal zusammen einen schönen Picknickkorb fertig.
Nee.
Und das Wetter ist schön und wir fahren jetzt mal raus auf den See. Sondern es ist, man quetscht sich in die viel zu engen Neoprenanzüge.
Genau.
Man denkt,
Und es ist einem irre heiß, während man die noch anzieht. Und man freut sich eigentlich, wenn man mal kurz ins Wasser fällt, weil dann endlich irgendwie ein bisschen kühles Wasser dazwischen kommt. Nein, es ist harte Arbeit und...
Masochismus, ja, sag es doch.
Nee, es ist wirklich einer der geilsten Adrenalinkicks, wenn es funktioniert so.
Gut, wir schließen das Thema Segeln ab, nicht ohne die Route schon ein bisschen vorauszuwerfen. Ja, ich weiß, das ist eher Anglersprache, aber eine Art Teaser auf die nächste Woche. Henry Hübchen wird nämlich zu Gast sein und der ist ja nun auch begeisterter Segler von Kindesbeinen an.
Ist der nicht Surfer?
Naja, er war DDR 80, 81 DDR.
Ja,
es hieß irgendwie, genau, irgendwie sowas in der Art ist. Oder Stehbrett, was?
Stehbrett-Segeln?
Es hatte auf jeden Fall so einen Namen.
So einen Jahresendfigur mit Flügeln.
Genau. Und aber er ist auch Segler. Also er ist auch gefahren und so weiter.
Ich bin ja nur Segelschüler. So, ich bin da, also, so.
Mach dich nicht so klein. Doch. Sonst fragt sich jeder, warum habt ihr den eingeladen?
Genau.
Was ist das für ein Typ?
Die sich sowieso. Aber
so, dann überlege ich, ob wir jetzt einfach. Wir spielen jetzt erstmal die nächste Musik. So machen wir das. Tokotronic, Let There Be Rock. Warum?
Weiß ich nicht. Muss ich dazu was sagen?
Nein, du kannst es einfach hören. Wollen wir es einfach hören?
Ja, das ist doch so Lieder erklären oder Filme erklären.
Doch, jetzt komm doch
ja,
nicht so. Oder so
doch,
ein Kunstwerk
doch.
Muss ich doch auch selbst mitteilen.
Ja. Nein, das ist 90er Jahre, Hamburger Schule.
So geht
und
doch.
So,
da kommt doch was.
Ist doch cool. Also außerdem, das ist ja der auch noch der am wenigsten sperrige Song von Tokotronic. Und ich finde, man muss auch immer gleichzeitig, es hat auch sowas Hymnenhaftes, Kitschiges wie Life is Life.
Oder oh so Gott, das ist aber so, weißt du was, so,
du nicht,
ich finde es so lustig, dass du das ansprichst, weil als ich heute hierher gefahren bin, habe ich gedacht, vielleicht sollte ich mal ausprobieren, das ist so lustig, wenn ich tatsächlich die Gäste bitte, auch einen Horrorsong mitzubringen. Also bitte einmal so ein Anti-Song, das kann ja für jeden was anderes sein, ja? Und dann habe ich so gedacht, wenn ich jetzt aber gefragt werde, Frau Rost, was wäre denn Ihr Horrorsong? Und ich würde sagen, das schlimmste Lied der Welt ist Life is Life. Und jetzt sagst du das.
Genau. Ja, das ist keine schlechte Idee.
Das wäre der perfekte Mord. Du steckst mich in so einen Raum für zwei 24 Stunden
live
und einfach nur viermal in der Stunde. Wir wissen nicht, woran sie Herzversagen. Nein.
Ohrinfarkt.
Eine letzte Frage, bevor es losgeht mit der Musik. Ich denke immer Tokotronic, weil die ja so Hamburger Schule, aber du sagst Tokotronic, ja?
Ach nee,
bist du da näher dran? Kennst du die?
Nein, ich kenne die gar nicht. Ich hatte einen Kollegen in Bochum, ich glaube, der war so ein Fanat, der ist Hamburger, der würde bestimmt auch Tokotronic sagen.
Okay.
Das war jetzt
angemessen. Tokotronic, let there be rock. Radio 1, die Hörbar Rust mit dem Schauspieler Johann von Bülow. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, nur zu. hörbar@radio1.de. Ich sag das immer, ich will diesen Satz immer anders formulieren und ja. Ich sag aber, glaube ich, immer genau das. Dann, oder ich sag dann ist eine E-Mail, dann können Sie das unter oder nur zu. Dann geht's an. Man muss das doch auch mal variieren können.
Klar.
Wie würdest du es machen?
Ich kenne ja nicht die, ich würde die E-Mail-Adresse nennen.
Du bist doch Schauspieler,
verstehst du?
Doch, versuch dich
sagen,
da mal reinzudenken.
Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, dann tun Sie das gerne unter.
Das kannst du aber auch nur einmal machen. Und beim zweiten Mal, was sagst du dann?
Jede Woche die E-Mail-Adresse, weil keine Ahnung, was weißt du nicht? Ist doch eure.
Nee, auch mal reinfühlen, Method Acting, dachte ich.
Wo ist da das Acting?
Nein, ja, wo ist da das Acting?
Oder?
Ganz genau. Das also gut, dann gehen wir jetzt rüber zu deinem Job.
Ja.
Den du ja beherrschst. Das kann man nicht anders sagen. Man mag von dir halten, was man will.
Das ist ein Idiot, aber manchmal.
Und deinen Job machst du super. Und ich freue mich sehr, denn es wird am 12.
März.
Ich muss ganz kurz gucken, was wir heute haben. Tut mir leid, ja, es tut mir leid. Wann strahlen wir aus? Am 3. Ach so, okay.
Das ist alles noch eine Weile hin. Das heißt, ist übernächste Woche Dienstag dann.
Genau.
Es ist nee, entschuldige, nicht, doch, kann man sprechen von übernächster, weil es ist
doch,
noch Sonntag, spricht man von übernächste.
Es ist übernächste Woche Sonntag, ganz genau.
Dienstag, übernächste Woche Dienstag.
Übernächste Woche Dienstag, ja, das ist etwas sperrig, aber man kann es sich merken. Übernächste Woche Dienstag, nämlich am 12., wird es einen Film mit unter anderem dir geben, aber mit dir in einer Hauptrolle, Der Minister. Läuft in Sat.1, 20.15 Uhr. Und was würdest du sagen, Komödie, Satire, muss man das irgendwie deklarieren?
Ja, schon diese Debatte ist ja so, wo man sagt, warum muss man das debattieren? Also es ist eine Satire und alle sagen, eine Satire. Es ist aber nicht so wie Lach- und Schießgesellschaft 1983.
Oh Gott,
so,
ja.
Es ist, also jetzt sage ich das auch, was irgendwann so ganz gefährlich ist. Der einzige Film, der wirklich irgendwie so als großes Vorbild funktioniert, ist Stonk.
Mhm.
Ja? Also auch ein realer Hintergrund, damals die Hitler-Tagebücher irgendwie so überspitzt dargestellt, dass es einfach ein saulustiger Film geworden ist. Den Versuch haben wir auch gemacht. Vor dem Hintergrund der Plagiatsaffäre um Karl Theodor zu Gutenberg, der bei uns den schönen Namen Franz Ferdinand von und zu Donnersberg hat. Boah, kommt der aus dieser Adelskiste eigentlich jemals raus? Nein, den spiele ich aber gar nicht, sondern ich spiele den Ghostwriter, das ist der andere, sein Freund Max Drechsel, der sozusagen seit Kindheit ihm die Inhalte liefert, die er wie kein anderer verkaufen kann. Und die beiden Jungs, ist eigentlich ein Buddy-Movie, geraten, stolpern, fallen die Treppe nach oben in höchste Ämter. Und dabei kann man denen zugucken. Und außerdem spielt Katharina Thalbach eine...
Frau Murkel, Frau Dr. Murkel.
Es ist so, das Tolle an dem Film ist, man sieht sie eigentlich nur in ihrem privaten Umfeld. Und das ist ja der am besten geschützte Bereich. Niemand von uns weiß, wie lebt Frau Merkel eigentlich privat. Hier sehen wir, wie Katharina Thalbach Frau Murkel spielt, die mit ihrem Mann... Also es ist wirklich alleine deswegen. Ich sage immer, wenn die im Herbst wieder gewählt wird, dann muss sie eigentlich Katharina Thalbach ein Ministerium geben, weil sie hat es ihr zu verdanken.
Also oder auch uns, denn Frau Dr. Merkel, wenn Sie sich in diesem Film nicht richtig dargestellt fühlen, dann geben Sie sich doch einfach einen Ruck und kommen Sie einfach mal für 2 Stunden in die Hörbar. Da warten wir eh drauf.
Und stellen das mal klar.
Das hier ist super war ja. Hallo, natürlich soll sie kommen.
Ja,
gut, also Frau Dr. Murkel, ich habe ein paar Ausschnitte gesehen und sie ist auch wirklich echt, sie stellt das gut dar. Ich bin ja immer so hin und her gerissen, so ich mag so diese, so politisches Kabarett eigentlich nicht.
Das ist ja, aber ja das ist
anders.
Es ja nicht.
Es ist anders eingebettet,
oder?
Völlig anders, absolut.
Ich hoffe, dass das niemand so war.
Und die Geschichte eurer Freundschaft wird ja nicht erst in dem Moment erzählt, wo es losgeht, sondern tatsächlich, es entwickelt sich. Man sieht auch dich in einer mit einer abenteuerlichen
Man sieht mich mit
Frisur.
Haaren.
Naja, du, ich verstehe mal nicht, was ist denn los mit dir? Du hast doch noch Haare.
Ja, ja,
ich
mach das, gleich ist, mal ein Foto das hat von mit dir, dem Blickwinkel zu tun. Je nachdem, wo der Winkel ist, so oder so. Nein, also es gibt halt Perücken so. Und das ist ja immer so, wenn man, wie stellt man da, ist jünger. Man kann irgendwie versuchen, die Haut hinter die Ohren zu zerren, aber das sieht nicht so wirklich gut aus. Also macht man dann bei Männern mit weniger Haar mehr Haar drauf. Und dann sagt jeder, ah, da ist er noch jünger.
Ja, vor allen Dingen aber auch so fiese Frisuren. Ne? Das ist einfach eine Zeit, da seht ihr alle fies aus. Also auch Kai Schumann ist ja nun ausgewiesen, auch ein sehr attraktiver Mann. Sieht auch ein bisschen strange aus. Dann Stefanie Stappenbeck, die kann eigentlich gar nicht hässlich aussehen, tut sie immer mit der Frisur. Und Alexandra Neldale, die Gattin von... Ach nee, es ist ja nicht zu Guttenberg. Es ist ja dann
Donnersberg.
Der Herr Donnersberg, von und zu Donnersberg spielt.
Ja.
Da gibt es dann auch gleich noch einen kleinen Ausholer zu dem Herrn Donners. Mal kann ich mir vorstellen.
Ja, das denkt jeder, aber das hat bestimmt auch Dorothy Schön hat
das sicher. Mit Sicherheit. Ja. Der hat ja auch so ein paar Leute, die ihn gar nicht mögen. Nico Hoffmann ist der Produzent. Hoffmann, ne? Nico Hoffmann.
Hoffmann, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Oh Gott.
Nico Hoffmann, man kann so wegsprechen.
Ja, genau.
Nico Hoffmann. Da kann ja auch Marc kommen, dann stellen wir das auch klar. Das ist ja echt so eine Akquise-Sendung hier, super.
Wahnsinn. Ich rufe die Merkel auf jeden Fall nachher an und sag ihr nochmal. Angie, pass auf sich.
Naja, nicht so despektierlich, bitte. Du musst es mir jetzt nicht gleich kaputt machen. Sie soll ja wirklich kommen, ja? Also Herr Steinbrück war ja auch schon hier.
Das habe ich gelesen,
Ja, du sollst dir den Podcast anhören.
Und, war das gut?
Ja, ich fand ja schon.
Musst du jetzt sagen, weil sonst kommt der nie wieder. Nein, aber...
Er soll ja auch nicht. Also er kann, aber...
Ja, wenn er dann doch, also ist unwahrscheinlich, ich weiß, aber falls doch, dann könntest dann du doch auch richtig. Da sagen, unser Bundeskanzler.
Ja, also wir fassen nochmal zusammen, um das Ganze so ein bisschen zu teasen, denn zu gewinnen gibt es nichts, nicht mal einen Fernseher, aber wenn Sie einen haben, dann programmieren Sie oder den Festplattenrekorder doch jetzt schon mal oder in Ihrem Smartphone können Sie sich einen Reminder einschalten. 12.3., also übernächste Woche Dienstag.
20.15 Uhr auf dem Subheims. Wie meine sehr geschätzte Kollegin Annette Frier ihren Haussender bezeichnet.
Wollen wir sie nicht grüßen?
Bitte.
In Sat.1 heißt es außerdem. Annette Frier gibt immer an, also wir sind in Kontakt, ich habe die sehr gern, ich habe die durch die Sendung erst kennenlernen dürfen. Und ihr habt mal zusammen gearbeitet.
Ja, wir haben ein völlig durchgeknalltes Format auch auf dem Subheims zusammen gemacht.
Da hast du genau, du hast so einen deutsch-italienischen Kellner gespielt. Sprich weiter so bitte.
Nee, auf Kommando.
Komm bitte.
Also das Ding ist, wir hatten in Düsseldorf, wo wir gelebt haben, einen Italiener. Wir hatten in Düsseldorf, wo ich gelebt habe, lang, ja, hatten wir um die Ecke einen kleinen Wirt, Francesco. Und Francesco hat genau so gesprochen. Aber lustig ist, Francesco hat diese hohe Stimme gehabt. Und so mit dem, diese hohe Stimme, dieses Italienisch so. Und irgendjemand kam auf die bescheuerte Idee, mich für einen italienischen Kellner zu casten. Und dann habe ich erst gedacht, muss der Italienisch sprechen? Nein, kannst doch ganz normal. Und dann haben wir so eine Runde gecastet, ganz normal. Und dann sagte der Regisseur, und jetzt alles nochmal viel schneller. Und dann dachte ich, ist mir doch scheißegal. Dann mache ich jetzt halt den Italiener, auch wenn es lächerlich ist. Und dann, ich kam zu dieser Rolle.
Ach, das hätte die ganze Zeit so laufen können.
Ja. Natürlich.
Aber es hat leider nicht lange funktioniert. Ne? Wie viele Ausgaben gab es? Das war so eine Impro.
Niemand wollte das sehen.
Impro.
Alle Menschen haben gesagt, unsere Annette, unsere Cordula Stratmann, die wollen wir so nicht sehen. Und also niemand hat verstanden, was soll das jetzt sein? Sind die das jetzt privat? Und wir fanden es so geil, weil es war echt, wir haben 80 Minuten durchimprovisiert, unterbrochen nur von einmal, wo die Festplatten der Kameras gewechselt wurden und hatten nur einen Satz Vorgabe. Und daraus wurden 20 Minuten geschnitten. Wir hätten das so gerne noch weitergemacht. Also wenn irgendjemand jetzt noch mal das möchte. Ich mache alles.
Und wir grüßen jetzt mal Annette, weil Annette immer sagt, ja, sie würde sich die Sendung als Podcast anhören beim Joggen. Nicht was? Der Podcast die war das, wo du lachen musst. Natürlich, alle Menschen hören sich diese Sendung als Podcast an, aber beim Joggen. So, und jetzt wollen wir doch mal hören, wenn sie das wirklich tut, ja, dann müsste es ja jetzt auf diesen Gruß
Annette,
eine Rückmeldung
bitte,
geben.
Wenn du möchtest, kannst du uns eine E-Mail schicken. Und wie war der Satz?
Radio1.de. So, wir sind jetzt
wir
schon...
Wir sind ungefähr 10 Minuten, sind wir hier. Ich bin aber...
Oh Gott. Wow, jetzt sehe ich auch aus wie Kiss, mit denen ja die Sendung fast begonnen hat. Oder Alice Cooper hatte diese schwarzen Streifen unter seinen Augen. Ne? Ja. Hat er sie wahrscheinlich noch? Alice Cooper lebt doch noch, oder?
Oh ich weiß es nicht.
Doch, Frank Zappa ist tot. Alice Cooper lebt, glaube ich, noch.
Ach, mit Frank Zappa ist wirklich tot? Das ist, ja doch, der ist tot. Ja, ganz sicher, der war schon tot, als wir...
Nein, 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 nee, da noch nicht.
Bobby Brown und so weiter. Ich
weiß, nein, wahrscheinlich hat er noch gelebt.
Habe. Ja.
Ich weiß ja nicht, wann du es entdeckt
hast. Ja, naja, also.
Man soll über Tote nicht.
Nein, das hatten wir ja schon.
So, wir enden mit Franz Schubert. Du bist ja auch Sänger. Jetzt hat man gar keine Zeit mehr darüber zu reden, dass du Sänger, Sopran, nee, Quatsch, was war das?
Was? Nicht Sopran. Das war der italienische Wirt, der so hoch
ja,
war.
Ja, dann red doch das nicht so. Das hat mich total verwirrt. Ja. Bariton. Du, Bariton.
Ja, wie soll man das denn machen? Man muss ja so eine Art Stimmlagenangabe auf diesen
ja. Und dahinter, und dahinter ist dann dein Repertoire. Und wie du das nun rechtfertigen willst, weiß
was
ich
kommt
nicht.
Denn jetzt?
Das Chanson, Schlager, Klassik, Rock, Pop. Und
wir
das
haben
nicht
mehrere
steht.
Liederabende am Bochumer Schauspielhaus gemacht.
Herr Gürt, Menschen, die das gesehen. Beispiel, ne?
Ja, aber da habe ich ja nicht gesungen. Da habe ich gesprochen. Das
ach so,
haben
ich
ja andere gesungen.
Ach so.
Das hätte man den Leuten dann doch nicht zumuten so. Möchten. Nein, wir haben mehr so das, was da so schön, Chanson, Rock, Pop. Ich meine, schön, Pizza Pazza war einer, alle Bochumer, die das jetzt wahrscheinlich nicht hören, aber wenn, dann doch, war wirklich, also als ich das Bochumer Schauspielhaus verließ und mich ummeldete, ging ich aufs Einwohnermeldeamt und habe in der einen Ecke gefragt, Entschuldigung, wo ist denn hier die Stelle, wenn man sich abmelden muss? Und daraufhin guckte mich der Mensch an und sagte lange, Leute, die in Pizza Pazza mitspielen, lassen wir nicht wegziehen.
Och, wie süß.
Ein Scheißtitel übrigens, Pizza Pazza.
Ja, also was ist
es? Ist,
ja.
Es war ein echt lustiger italienischer Liederabend.
Aha.
So.
Ja gut, wir haben jetzt noch klassische Musik zum Abschluss.
Mhm.
Franz Schubert, eine Piano-Sonate Nummer 21. Hilf mir doch mal, das ist doch dein Lied, wenn man so.
Ehrlich gesagt, weiß ich das
deine
gar nicht
mehr.
Sind das nicht diese
Impromptus
oder sowas?
Und?
Nein, nein, hat sie nicht gemacht. Sind das nicht diese Impromptus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder sowas?
The Farewell Concerts.
Ja, und das ist jedenfalls von Alfred Brendel mega gespielt. Ich liebe diese CD. Und auch da, ich finde das wahnsinnig schwer. Ich habe jetzt nicht die Geschichte,
muss
wo man
ja
sagen
nicht,
kann,
muss
da
ja. Jetzt ist sowieso die Zeit, also je kürzer, desto besser, wenn ich ganz
und,
ehrlich bin.
Okay.
Die Sendung ist um.
Also, dann Schubert.
Johannes, war wirklich schön mit dir. Und mach weiter so.
Danke.
Tschüss. Und auch Ihnen zu Hause wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Und ja, nächsten Sonntag Henry Hübchen. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.